Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Die Ukraine war für deutsche Firmen immer ein interessanter Standort. Wie sieht das aber aus nach 116 Tagen Krieg? Welche Firmen sind geblieben? In welchen Branchen blieb das Engagement bestehen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Stefan Kegewein vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gesprochen.
Wir haben so etwa 2000 Unternehmen mit deutscher Beteiligung in der Ukraine, die ungefähr für 50.000 Arbeitsplätze sorgen im Land. Ich würde mal 4 bis 5 große Branchen identifizieren, wo deutsche Unternehmen besonders aktiv sind. Das ist natürlich der Bereich der Automobilzulieferer, besonders im Westen des Landes. Dann haben wir den großen Bereich Agrarwirtschaft, Saatgut und auch Pflanzenschutz, wo viele Unternehmen auch investiert sind im Land. Der Bereich Handel, aber auch der vierte Bereich Grundstoffindustrie, wo die Ukraine einige Bodenschätze zu bieten hat. Der fünfte Bereich, den ich hier nennen würde, ist das Querschnittsthema Digitalisierung, wo viele Unternehmen in enger Beziehung mit ukrainischen Dienstleistern stehen, um Produkte einzukaufen und entwickeln zu lassen im Land.
Wie hoch schätzen Sie, ist der Anteil der Unternehmen, die weitermachen oder wieder angefangen haben, und der Anteil derjenigen, die ihre Arbeit in der Ukraine erst einmal eingestellt haben?
Das ist gar nicht so einfach zu schätzen. Die jüngsten Zahlen sagen, so um die 50% der Unternehmen, der deutschen Unternehmen, haben wieder die Produktion aufgenommen. Was die Produktionskapazität angeht, das ist auch sehr unterschiedlich. Aber man kann davon ausgehen, dass man ungefähr zwischen 60% und 70% liegt. Die gute Nachricht ist, dass kaum oder keine nennenswerten Unternehmensabflüsse aus der Ukraine zu beobachten sind.
Wo haben die Unternehmen meistens ihre Standorte? Wenn ich auf eine Karte blicke, die das Handelsblatt erstellt hat, dann sehe ich ganz im Westen den Autozulieferer Leoni, sehe aber nördlich von Kiew BASF, Henkel, Fissmann und Metro. Und im besonders problematischen Osten sehe ich Knauf. Das ist ein Zementhersteller, ein Gipshersteller und die Metro und dann schließlich in Odessa die Hamburger Hafen- und Logistik AG, die da engagiert ist. Lässt es sich grob sagen, wo eigentlich überhaupt weitergearbeitet werden kann? Im Osten wird das ja nur schwerlich der Fall sein.
Genau, das ist korrekt. Wir haben auch die Unternehmen, die Sie jetzt erwähnt haben, die nördlich von Kiew liegen. Die haben natürlich zum Teil gerade im März und April, als der Bereich noch besetzt war durch russische Truppen, natürlich vor Ort nicht produzieren können. Aber dort, wo keine Gebäude und so weiter zerstört waren, wird auch dort weiter produziert. Gerade im Osten ist das natürlich nicht mehr möglich. Wir haben jetzt kürzlich gesehen, dass das Knaufwerk beschossen worden ist. Da ist natürlich nichts mehr möglich. Und alles das, was unter jetzt russischer Kontrolle steht, dort wird auch nicht mehr gearbeitet und produziert. In den anderen Landesteilen wird produziert und gearbeitet unter den gegebenen Umständen. Das funktioniert ganz gut, unter anderem auch vor allen Dingen, weil natürlich die ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr engagiert sind und das sehr unterstützen, dass es weitergeht.
Nun kann man sich ja trotzdem eine Betriebsführung in einem Land, in dem Krieg herrscht, nur schwer vorstellen, auch wenn es in den in Anführungsstrichen ruhigeren Landesteilen passiert. Wie geht das? Was hören Sie aus den Firmen?
Ja, es ist in der Tat schwierig und nicht so einfach. Wir hatten dazu auch einen Austausch mit unseren Mitgliedern, die genau darüber berichtet haben. Man kann arbeiten, dann kommt surrealerweise ein Bombenalarm. Die Mitarbeiter müssen dann in Schutzräume, bis das wieder aufgehoben ist. Wartet man, arbeitet vielleicht am Computer weiter. Aber das ist im Prinzip ein Hin und Her und der Produktionsprozess wird natürlich dadurch beeinträchtigt. Aber wie gesagt, man versucht unter diesen Umständen das Beste daraus zu machen.
Als Unternehmen muss man sich ja auch die Frage stellen, ob man womöglich das Leben der Beschäftigten gefährdet, wenn man weiter produziert. Wie ist da die Entscheidungslage? Spielt das eine Rolle?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Gerade zum Anfang des Krieges, Anfang März, waren die Leute auch zu Hause und gar nicht im Betrieb. Aber dann hat sich auch von den Mitarbeitern heraus so ein Wille herausgebildet, sag ich mal, doch weiter in die Firma zu kommen, statt zu Hause zu sitzen. Und die Risikobewertung ist oftmals so, dass man in der Firma auch nicht stärker oder schwächer gefährdet wäre als zu Hause. Also diese Gefährdungsanalyse muss natürlich jedes Unternehmen, auch jeder Mitarbeiter für sich selbst auch irgendwo vornehmen. Aber die Risikolagen sind jetzt nicht gefährlicher oder ungefährlicher, ob man jetzt zu Hause ist oder in der Firma. Wir hören auch, dass Unternehmensanlagen, Industrieanlagen ganz offenbar nicht gezielt unter irgendwelchen oder auf irgendwelchen Zielbildschirmen der russischen Armee liegen. Aber trotzdem ist es natürlich keine einfache Entscheidung, ne? Das ist klar.
Gibt es denn zuweilen auch ökonomische Gründe, um die Produktion aufrechtzuerhalten? Die Lieferkettenproblematik, die wird ja überall gelten.
Ja, das ist völlig korrekt. Wir haben es ja gesehen, gerade beim Thema Automobilzulieferer, wie eng verflochten die deutschen Automobilunternehmen bereits mit der Ukraine sind. Und natürlich gibt es da auch einfach die Frage, dass man die Teile natürlich irgendwo braucht und deswegen auch schaut, unter welchen Umständen man die Produktion wieder aufgenommen hat, wie man die weiterführen kann. Aber natürlich immer unter der Maßgabe, dass man das vom Sicherheitsaspekt her vertreten kann. Und da wird jetzt niemand gezwungen, in den Betrieb zu kommen, sondern das ist dann schon ein Diskussions- und Aushandlungsprozess, der da stattfindet.
Inwieweit spielt für die Unternehmen eine Parteinahme in diesem Krieg eine Rolle? Man hat ja gesehen, dass sehr viele Unternehmen die Russlandgeschäfte eingestellt haben, die Russlandaktivitäten eingedämmt haben. Ich glaube, es sind nur noch wirklich ganz Vereinzelte, die an den Russlandaktivitäten festhalten und dann auch, wie der Einzelhändler Globus, auch dezidiert festhalten wollen an den russischen Aktivitäten. Aber inwieweit spielt auch unternehmensstrategisch Parteinahme eine Rolle in der Art, dass man sich sagt, man kann sich entweder nur in der Ukraine künftig nach Kriegsende engagieren oder aber in Russland? Oder ist das eine Überlegung, die gar keine Rolle spielt?
Also das ist sicherlich eine Frage, die jetzt zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Die war natürlich auch in den Vorjahren schon nicht unrelevant. Und Sie sehen ja auch an den Zahlen der Unternehmen, die Russland verlassen haben, dass, und mit der Begründung, warum man sozusagen Russland verlässt, dass das bei vielen Unternehmen natürlich auch ein entscheidendes Argument ist oder eine wichtige Frage ist. Auf welchen Märkten möchte ich zukünftig Geschäft machen und aktiv sein? Und da muss man natürlich in jede Branche schauen, auf jedes einzelne Unternehmen, wie da die Beweggründe sind, wie man wie wo eingebunden ist. Aber Sie haben es schon angesprochen, viele Unternehmen zeigen ja dadurch, dass sie halt den russischen Markt verlassen, ergreifen sie natürlich irgendwo Partei, einfach durch die Entscheidung, den Markt zu verlassen. Dass das politisch eine bewusste politische Entscheidung ist, glaube ich eher nicht. Aber natürlich setzt man Signale und ergreift man natürlich irgendwo auch Partei.
Die Ukraine hat ja am Freitag den Status als EU-Beitrittskandidat erhalten. Welche Rolle spielt das für künftige Investitionsentscheidungen deutscher Unternehmen? Inwieweit setzt das Impulse?
Genau, also die Kommission hat ja empfohlen, ne, dass die Ukraine den Status bekommt. Jetzt müssen wir noch schauen, wie dann alle Mitgliedstaaten entscheiden, ob das auch final gemacht wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch in Rückmeldung von unseren Unternehmen, dass je enger ein Land an die EU angebunden ist, also je mehr Regeln übernommen worden sind, je mehr Entscheidungsverfahren harmonisiert sind, desto günstiger es sich natürlich auf die Wirtschaftsbeziehungen auswirkt, auf das Wirtschaften auswirkt. Also da ist aus Unternehmenssicht der Weg eher das Ziel, als dann wirklich der politische Schritt in 10 oder 7 Jahren oder 12 Jahren dann wirklich die politische Vollmitgliedschaft zu erhalten. Das Signal ist natürlich so, man stößt Reformen an, die Ukraine kann an mehr Mitteln partizipieren. Das ist natürlich alles positiv für den Reformprozess.